Willkommen. Willkommen bei No One is an Island, der Sendung der Regionalen Netzwerkstelle für Demokratie im Landkreis Leipzig. Unsere Sendung handelt davon, dass wir demokratisches, kulturelles Engagement im Landkreis Leipzig und aber auch darüber hinaus bekannt machen wollen. Wir wollen zeigen, was passiert, was ist los in den Kleinstädten, in den mittleren Städten, auch in den dörflichen Strukturen und wollen damit zeigen, dass außerhalb der Großstädte durchaus auch ein kulturelles, ein demokratisches Leben ist, dass viele engagierte Menschen hier sind, die sich einsetzen, die für die Werte einer Demokratie einstehen und oftmals aber wenig gesehen werden, weil sie immer als abgehängte Regionen, als einsame Regionen gesehen werden und nur die Städte Leipzig, Dresden, Chemnitz, das ist da was los, da sind die Veranstaltungen. Aber das stimmt nicht ganz, es ist auch außerhalb dieser Regionen was los und wir wollen zeigen, dass no one is an island, dass man nicht erst alleine ist im ländlichen Raum. Heute machen wir aber eine Ausnahme, wir haben nämlich einen Besuch, wir haben Balint da. Hallo Balint.
Hallo Ludwig.
Warum Balint hier ist und woher er ist, wird er selber noch ein bisschen erzählen. Warum er hier ist, das kann ich schon sagen. Er ist zu Besuch aus Ungarn gekommen, weil wir gerade einen Workshop oder eine Austauschrunde haben, wo wir über politisches, zivilgesellschaftliches Engagement in anderen europäischen Städten reden oder Ländern reden. Und wir haben uns Balint eingeladen, weil wir aus Ungarn natürlich viele Meldungen hören, viele traurige Meldungen auch hören, wie da der Zustand der Zivilgesellschaft, des politischen Systems ist. Und wir wollen von ihm ein bisschen mehr erfahren, wie denn der Zustand ist und wie man trotzdem dort aktiv bleiben kann. Genau. Und Balint hat uns auch Musik mitgebracht, richtig?
Ja.
Also mal gespannt. Und wir haben Lieder in der Auswahl, wo ich die ich definitiv nicht aussprechen kann. Da musst du mir dann auf jeden Fall helfen. Das wird spannend.
Ja, gerne. Der erste Sänger.
Das machen wir später. Erstmal reden wir ein bisschen über die Inhalte. Genau. Natürlich. Also ich würde erstmal dich fragen, vielleicht kannst du mal ein paar Worte erzählen, welche Organisation du angehörst und vielleicht kannst du kurz auch erzählen, wie aus deiner Perspektive der Zustand der ungarischen Politik ist. Eine schwere Frage, aber nur ein kleiner Einstieg.
Okay, ich bin Balint Farkas, ich komme aus Ungarn und ich arbeite bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation und bin Kommunikationskoordinator für ein Netzwerk. Für ein zivilgesellschaftliches Netzwerk, die Zivilisatio heißt, Zivilisatio Koalition. Wir haben mehr als 50 Mitgliederorganisationen und unser Schwerpunkt ist der Zustand der Zivilgesellschaft in Ungarn und wir versuchen, einfach antidemokratische Prozesse in Ungarn zu verhindern. Wir versuchen, zivilgesellschaftliche Organisationen zu schützen und wir versuchen, für die Freiheit, für das freie Agieren dieser Organisationen einzusetzen.
Aber dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass es in einer Zweidrittelmehrheit in Ungarn eine Partei gewählt wurde, ein Ministerpräsident gewählt wurde, der scheinbar demokratische Werte ablehnt und das auch umsetzt? Was ist da passiert in den vor 12 Jahren und in den letzten 12 Jahren?
Also wir haben die gleiche Regierung schon seit 2010 eigentlich, seit 16 Jahren. Die Regierungspartei heißt Fidesz und unser Premierminister ist Viktor Orban, nicht unbekannt in den meisten Ländern.
Der ist uns sehr bekannt auf jeden Fall.
Wie es dazu gekommen ist, es hat Millionen Gründe. Er wurde gewählt in 2010, die vorige Regierung war sehr unpopulär schon und es gab mehrfache Krisen Und eine überwiegende Mehrheit hat Viktor Orban und seine Partei gewählt. So viele Menschen haben für ihn abgestimmt, dass er alleine im Bündnis mit den christlich-konservativen zur Regierung kam und seitdem mit einer Zweidrittelmehrheit regiert.
Und wie, also genau, du hattest gesagt, davor war sozusagen ein Chaos oder die vorige Regierung war sehr unbeliebt. Und mit welchem Programm ist er angetreten? Er ist ja wahrscheinlich nicht mit dem Programm angetreten, ich schaffe jetzt die Demokratie ab.
Nein, oder? Er ist nicht mit diesem Programm angetreten. Ehrlich gesagt, damals in 2010, oh mein Gott, das ist schon seit so langem her, ich weiß nicht einmal genau, also ich sollte wirklich eine kleine Recherche machen, mich zurückzuerinnern, wie es genau damals gelaufen ist. Aber die Menschen waren einfach, also ganz einfach, sie waren unzufrieden und sie wollten jemanden anderen haben. Und bis 2010 hatten wir so eine, in den Jahren vor 2010 hatten wir ein System, wo zwei starke Parteien einander gewechselt haben. 4 Jahre in einer Partei, 4 Jahre in die andere Partei. Und viele dachten, Fidesz kommt wieder an die Macht, sie waren schon einmal früher auch an der Macht, nichts wird sich verändern, wir waren einfach unzufrieden mit dieser Regierung und jetzt kommt eine neue Regierung, das ist halt so in jeder Demokratie, das ist völlig normal. Aber nach 2010, die Regierung hat angefangen, Gesetze, die an Zweidrittelmehrheit gebunden sind, zu verändern. Sie haben ein neues Grundgesetz geschrieben, sie haben das Wahlsystem verändert und sie haben in den ersten 4 Jahren an der Macht vieles dafür getan, dass bei den nächsten Wahlen das Wahlsystem für sie arbeiten wird, dass sie leichter an der Macht bleiben können. Aber man muss sagen, sie waren immer noch relativ populär und bei jeder einzelnen Wahl, die wir seitdem hatten, sie haben die überwiegende Mehrheit der Stimmen erhalten. Also ihre Legitimität entstand wirklich von den Wahlen und viele Menschen haben sie gewählt.
Also sie tragen sozusagen eigentlich seit 14, 15, 16 Jahren tragen sie das System eigentlich mit. Das ändert sich gerade, darüber wollen wir dann später nochmal reden. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass es vor allen Dingen auch um die Ordnung geht und dass das wichtig war, dass Ruhe im Land herrschen sollte, weil so davor eher ein Chaos herrschte.
Ja, also ich bin kein Politologe, ich kann nur als ein einfacher Bürger hier meine Meinung dazu sagen. Besonders weil ich vor 2010, also ich bin 2008 18 Jahre alt geworden, also davor habe ich nicht einmal an den Wahlen teilgenommen. Ich war einfach ein Schüler im Gymnasium. Als ich so politisch bewusst geworden bin, ich kann wirklich nicht beurteilen, wie die Leistung der Regierung war, der sozialistischen Regierung war zwischen 2006 und 2010. Aber es kam schon zu ziemlich harte Auseinandersetzungen auch auf der Straße. Es kam zu gewaltigen Protesten, die Weltwirtschaftskrise kam, es gab politische Skandale auch, Menschen waren einfach mit der Regierung unzufrieden, sie wollten einen Wechsel sehen. Und Fidesz hat wirklich das Versprechen gehabt, hier wird Ordnung herrschen.
Okay, das erscheint natürlich sehr logisch, genau. Wir wollen dann gleich mal so ein bisschen über den Prozess, was seitdem passiert ist, ein bisschen erzählen, aber wir wollen ja auch Musik spielen, das haben wir ja gesagt. Und Balint, du hast, ich werde es natürlich falsch aussprechen, aber du kannst mich korrigieren, Vic Mihaly mitgebracht. Ist das richtig ausgesprochen?
Fast. Ja, Ungarisch ist nicht die leichteste Sprache.
Definitiv.
In diesem Sinne, in keinem Sinne eigentlich. Ja, er ist Vig Mihai. Genau, und er ist, soll ich über ihn ein bisschen erzählen?
Kannst du erzählen, sehr gerne.
Ja, ich habe ihn gewählt, weil viele haben vielleicht gehört, also diejenigen, also ich werde nicht mit Musik starten, sondern mit ein bisschen Literatur und dann Film und dann kommen wir zurück zur Musik. Aber ich versuche das kurz zusammenzufassen. Laszlo Krasznahorkai hat gerade Literatur-Nobelpreis für 2025 erhalten und er hat seine Bücher in einer sehr engen Kooperation mit einem Regisseur, mit einem ungarischen Regisseur verfilmt. Der Regisseur ist Béla Tarr und der Lieblingsfilm von ihnen und auch ein sehr gutes Buch, was Krasznahorkai geschrieben hat und Béla Tarr verfilmt hat, ist Melancholie des Widerstandes. Und Mihai Vig hat die Musik zu diesem Film geschrieben. Und ich will ein bisschen Werbung für den Film machen, weil das ist mir sehr lieb. Und diese Musik finde ich einfach faszinierend schon.
Sehr gut. Dann hören wir Vig Mihaly mit Thema. Viel Spaß. Wir sind zurück. Wir haben Vig Mihaly gehört aus Ungarn, der Filme gemacht hat, der Filmmusik gemacht hat. Und wir sind mit Balint Farkas im Gespräch von der Organisation Civilizatia aus Budapest, die ganz stark eine Umbrella oder eine Dachorganisation von zivilgesellschaftlichen Akteuren aus ganz Ungarn ist. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Fidesz-Regierung, wie Orbán zur Macht gekommen ist. Und dass sie für Ordnung sorgen sollten und auf einmal hat sich aber doch echt die Partei, würde ich ja fast sagen, oder die Politik radikalisiert und die Demokratie abgebaut, abgeschafft, kann man ja fast sagen. Kannst du kurz in kurzen Zügen kurz beschreiben, wie das stattgefunden hat? Was ist da alles passiert?
Ja, gerne. Also wieder, ich bin immer noch kein Politologe und und was aber die Politologen sagen über Ungarn, dass es ein Hybridregime ist, dass es eine defekte Demokratie ist, was bedeutet, dass bestimmte demokratische Strukturen sind immer noch vorhanden, die Wahlen sind zum Beispiel immer noch frei, aber wenn es um Fairness der Wahlen geht, dann gibt es schon Fragen und wenn es Institutionen kommen, die Rechtsstaatlichkeit schützen sollen und die Checks und Balances sichern sollten, dann gibt es schon Probleme. Nämlich in den letzten 16 Jahren, seitdem diese Regierung an der Macht ist, wurden diese Institutionen entleert. Viele Gesetze wurden verändert auf eine Weise, die Machtinteressen, dass diese Gesetze die Interessen der Eliten, die an der Macht sind, bedienen. Und ja, aus einer zivilgesellschaftlichen Sicht, was passierte, ist, dass nachdem diese Institutionen besetzt wurden, okkupiert wurden, drehte sich die Regierung gegen Zivilgesellschaft, gegen Akteuren, die noch autonom sind und nicht so einfach zu besetzen sind wie eine Institution, weil in einer Institution muss man einfach halt die Angestellten oder die wichtigsten Schlüsselpositionen mit loyalen Menschen füllen. Wie kann man Zivilgesellschaft eine ganz diverse Struktur zerstören. Also meine Antwort darauf ist, oder was wir sehen in den letzten Jahren, dass die Regierung versucht hat, die finanzielle Quellen für zivilgesellschaftliche Organisationen zu stoppen, zu einem Ende bringen, Die nationale Zivilfonds sind für sogenannte GONGOs, Government Organized NGOs. Das bedeutet, dass regierungsnahe Organisationen kriegen die staatliche Förderungen und die internationale Förderungen sind dämonisiert und die Institutionen, die solche für ungarische Zivilgesellschaft anbieten könnten, sind vertrieben worden.
Und hast du eine Idee, was das Ziel eigentlich dieser ganzen Maßnahmen ist? Versucht man einfach, weil die Zivilgesellschaft der politische Gegner ist, weil es um Machterhalt geht? Gibt es ein ideologisches Playbook dahinter?
Autonomie ist der Gegner. Also jede Entität, die autonom denkt, ist gefährlich auf ein stabiles System, weil dann kann es zu Kritik kommen. Zivilgesellschaftliche Organisationen helfen oft solchen Gruppen, die unterprivilegiert sind, die sich in Schwierigkeiten finden, die keine Stimme haben, und Zivilgesellschaft hilft ihnen, diese Stimme zu kriegen. Sie setzen sich ein, sie machen Advocacy, sie zeigen oft sie zeigen oft immer die Mangel an staatlichen Maßnahmen. Also hier fehlt ein richtiges System, was hindert, dass Menschen, ich weiß nicht, obdachlos werden. Und solche Kritik, auch wenn das einfach Policy ist, in einem solchen System immer auch politisch, weil das halt die Regierung gefährdet und die Regierung will nicht, dass es soziale Bewegungen entstehen oder dass solche Kritik sichtbar wird und viele Menschen dann also dass aktive Zivilen sich sammeln und konstruktiv und aktiv teilnehmen am politischen Leben, das ist etwas Schlimmes in solchen Systemen.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Es geht darum, sozusagen das nicht als etwas Konstruktives zu begreifen, sondern es ist eine Gefahr, dass die eigene Regierung, die eigene Macht irgendwie letztendlich darunter gefährdet ist.
Genau.
Okay. Und was macht das jetzt mit der Zivilgesellschaft? Wie hat die sich jetzt so entwickelt in den letzten Jahren? Oder wie geht sie damit um? Oder mit was für Repressionen sind sie ausgesetzt?
Ja, also wie gesagt, es war in den letzten Jahren ziemlich schwierig für die zivilgesellschaftliche Organisationen, sich zu finanzieren. Und es gab auch sehr viele Hetzkampagnen, gibt es immer noch. Bestimmte Organisationen werden angegriffen, immer wieder, besonders wenn sie sich kritisch äußern, wenn sie Probleme vorwerfen. Ein Kollege von mir hat mir das so gefasst. Es ist noch okay, wenn man einfach Charity macht, also wenn man einfach Essen verteilt für arme Menschen, dann ist das, dann gehört man zu den guten Zivilen. Aber wenn man fragt, warum gibt es so viele hungrige Menschen, dann ist das schon ein Problem.
Sobald man irgendwie kritisch ist oder sozusagen etwas hinterfragt und wird das als Angriff gesehen.
Ja, wenn man systematisch denkt.
Okay, alles klar. Bevor wir da vielleicht noch mal ein bisschen reingehen, würde ich gerne noch ein bisschen Musik spielen. Jetzt hast du was mitgebracht, das kann ich sogar aussprechen. Sophie Tucker mit Trinky. Wer ist das? Ich kenne es nicht.
Sie waren vor kurzem in Budapest. Ich bin mit meiner Frau zu ihrem Konzert gegangen und die sind zwei Menschen, Sophie und Tucker. Und während des ganzen Konzerts sie hatten so einen riesengroßen Bildschirm und sie hatten viele Animationen und coole Effekte im Hintergrund, während sie gespielt haben. Aber hinten stand auf Englisch auf einem riesengroßen Leinwand Sophie Tucker are two people. Weil alle denken immer, dass es eine Person ist, aber nein, die sind ein Duo. Und mir gefällt einfach sehr ihre Musik.
Ja, super, dann hören wir doch mal rein. Sophie und Tucker mit Trinky. Wir sind zurück. Wir haben Sophie und Tucker gehört mit Trinky und sprechen hier mit Barland aus Budapest, einer wunderschönen Stadt, die lebendig ist, die vielfältig ist, aber die auch in einem Land ist, wo demokratische Regeln scheinbar ausgehebelt werden. Wir haben schon ein bisschen über die Zivilgesellschaft gesprochen und ich würde dich gern noch mal ein bisschen mehr dazu befragen, was einerseits die Regierung macht gegen die Zivilgesellschaft und wie ihr damit umgeht. Wie ist es zum Beispiel mit Fördergeldern? Wie ist es mit Hausdurchsuchungen? Wie ist es sozusagen mit auch Repressalien? Werdet ihr auf offener Straße angefeindet? Gibt es Schlägereien? Das würde mich sehr interessieren.
Nein, Schlägereien gibt es nicht. Das kommt sehr, sehr selten vor in Ungarn. Ich sage nicht, dass es beispiellos ist. Natürlich haben wir auch solche Fälle. Aber also meiner Meinung nach ist es gar nicht verbreitet. Ich weiß nicht, was die historischen Gründe dafür sind, aber es war halt schon immer so. Und was eher merkwürdig ist, dass die Regierung sehr stark Propaganda gegen Zivilgesellschaft, sehr starke Propaganda macht, also gegen die Zivilen. Das bedeutet, wie ich gerade gesagt habe, Hetzkampagne, dass man Zivilen Agenten nennt, dass Geld von Ausland als etwas Verräterisches dargestellt wird, dass diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, die kritisch sind, die unabhängig sind, die autonom sind, sie verraten Ungarn und ungarische Interessen, weil sie mit ausländischen Kräften Söldner sind vom Ausland irgendwie. Das ist die Narrative.
Das ist die Lesart, die wir traurigerweise auch hier kennen, dass man sozusagen dass man demokratische Akteure, die auf Missstände hinweisen, als Nestbeschmutzer bezeichnet. Das ist die Formulierung, dass wir negativ über etwas reden und damit sozusagen ein schlechtes Licht auf die Gesellschaft, auf den schönen Ort, auf die schöne Region legen, indem man Sachen bemängelt, die nicht hinhauen.
Genau. Die ungarische Regierung betont auch immer wieder, wie demokratisch Ungarn ist. Das ist natürlich nicht so. Es gibt sehr viele Probleme mit Demokratie in Ungarn. Und du hast gefragt, was eigentlich das Leben für Zivilgesellschaft in Ungarn schwierig macht. Und natürlich, Hetzkampagnen haben auch eine Wirkung, und das ist sehr wichtig zu merken, Chilling-Effekt, dass man Angst hat, bestimmte Aktivitäten zu starten als aktiver Bürger. Eine Organisation will nicht eine Organisation will nicht riskante Tätigkeiten starten.
Und man zieht sich dann eher zurück und es werden Tätigkeiten eingestampft,
genau.
Man ist nicht mehr aktiv, man
genau,
versucht sich politisch neutral zu geben.
Genau, eine Art Selbstzensur kann man es nennen. Man denkt, dass ich bin im Moment nicht unter der Lupe, ich bin nicht attackiert, in den Medien schreiben nicht über mein Thema. Das ist gut, und ich versuche nur solche Aktivitäten zu treiben, die neutral sind, die einfach Charity sind oder die zugunsten allen sind. Natürlich gibt es sowas nicht. Und immer wieder kommt es vor, dass auch solche Organisationen dann Opfer werden.
Hier muss ich gleich mal dazwischen gehen, weil unser Treffen hier ist auch ein Treffen, warum wir darüber sprechen, wie es vielleicht in den nächsten Jahren sich die Entwicklung in Deutschland entwickeln könnte oder wo es hingehen könnte. Und vielleicht höre ich da auch einen Aufruf, die Gefahr, sich neutral zu verhalten, sich möglichst rauszuhalten, in der Hoffnung, dass man nicht gesehen wird von der radikalen antidemokratischen Bewegung, dass man dann weitermachen kann, dass das nicht funktioniert. Richtig?
Ja, es funktionierte nicht in Ungarn. Und wirklich, es gibt, Es gab am Anfang innerhalb der Zivilgesellschaft sehr viele Diskussionen. Viele Organisationen haben gespürt den Druck, sogar in ganz am Anfang, also vor vielen Jahren, vor 10 Jahren schon gab es Probleme. Die Organisation, bei der ich arbeite, jetzt meine ich nicht die Zivilisation Koalition, weil ich bin dort Koordinator, aber die Koalition selbst ist informell, wir sind einfach ein Netzwerk. Aber ich habe eine Organisation, wo ich arbeite, und die Organisation heißt Ökotage. Ich war damals noch kein Mitarbeiter, aber 2014 kam es zu einer Hausdurchsuche bei dieser Organisation. Sie haben sogenannte Regranting gemacht. Das bedeutet, sie haben sich beworben für Fördergelder im Ausland bei verschiedenen großen Fonds. Sie haben einen EU-verwandten Fonds auch verhandelt. Das war der norwegische Fonds. Und sie haben also durch eine Bewerbung dieses Geld bekommen, damit sie das in Ungarn für die ungarische Zivilgesellschaft verteilen können. Natürlich durch Ausschreibungen. Die zivilgesellschaftliche Organisationen mussten sich bewerben, und dann sie haben mit Projekten, und dann sie konnten diese Projekte verwirklichen, wenn es zugelassen wurde, von einem Konsortium, das von meiner Organisation Ökotage geleitet wurde. Und die Regierung hat im Jahr 2014 das schon als eine Bedrohung wahrgenommen, weil das war eine von Regierung unabhängige finanzielle Quelle für zivilgesellschaftliche Organisationen. Und sie haben eine Hetzkampagne gestartet gegenüber Ökotage. Und nach ein paar Monaten der Hetzkampagne kam es zu einer Hausdurchsuche. Ökotage wurde damit beklagt, dass sie diese Gelder nicht auf eine legale Weise benutzen. Natürlich davon war nichts wahr. Und am Ende gab es keine Klage, nichts passierte. Es gab auch interne Investigationen, also aus Norwegen. Sie haben auch eine Kontrolle gemacht, ob dann wirklich alles in Ordnung ist. Und sie haben nicht nur alles in Ordnung gefunden, sondern sie haben das Beispiel, die Art und Weise, wie Ökotage die Gelder in Ungarn verteilt hat, zu einem Musterbeispiel gemacht. Und sie haben das als eine Best Practice genommen, weil sie haben von näherem betrachtet, und sie haben gesehen, also aus Norwegen, dass es wirklich sehr gut benutzt war. Diese Gelder waren wirklich so verteilt, wie man das haben wollte, wie das ursprünglich gedacht war, und nichts Illegales passierte.
Und es ist aber trotzdem in der Öffentlichkeit, war die Hetzkampagne, war der Verdacht da, dass Ökotage sozusagen Gelder veruntreut, falsch behandelt. Und sowas ist wahrscheinlich dann auch erstmal schwer auf der Welt zu bringen, auch wenn alles sozusagen gezeigt hat, dass sie die Gelder sehr wohl und sehr gut verwendet.
Das war der Absicht, dass in der Öffentlichkeit Ökotage als eine schlimme, verdächtige Organisation vorkommt. Aber es gab riesengroße Solidaritätsaktionen. Noch am gleichen Abend versammelten sich andere Organisationen vor dem Büro von Ökotage. Es gab wirklich große Unterstützung, und in den nächsten Jahren kamen viele ähnliche Fälle vor. Es kam sogar zu Gesetzen. Wir können darüber noch reden, was für Gesetze es in Kraft welche Gesetze sind in Kraft in Ungarn, die Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Organisationen einschränken. Aber sogar damals, schon in 2014, gab es eine elementare Empörung, dass es etwas Antidemokratisches ist. Und sehr viele Menschen haben das so wahrgenommen schon damals und die Unterstützung für Ökotage war wirklich groß. Also es war in diesem Sinne ist es nicht gelungen.
Das ist sehr gut. Ja. Ja. Und ich würde jetzt mal vielleicht noch, weil du mir das im Vorgespräch gesagt hast, darauf würde ich nochmal eingehen. Du meintest, dass auch Fidesz wie so eine eigene Zivilgesellschaft aufgebaut hat. Wie ist das gemeint? Was ist da passiert?
Es passierte allmählich. Es gibt Anti-Korruptionsorganisationen in Ungarn, die Recherche gemacht haben. Aktuell gibt es solche staatliche Fonds, wo die überwiegende Mehrheit der Gelder für regierungsnahe Organisationen verteilt wird. Also das ist nicht eine Theorie, das ist nicht etwas, was man vermutet. Das ist recherchiert und ich sollte die Zahlen checken. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet, Entschuldigung, aber die Zahlen waren wirklich, also 80%, mehr als 80% der Organisationen, die Unterstützung kriegen, hatten irgendwelche Beziehungen zur Regierung. Und bei Beziehungen meine ich oft ziemlich direkte Beziehungen in kleinen Dörfern zum Beispiel, wo es sehr wenige Organisationen gibt. Gibt es, ich weiß nicht, eine Stiftung, die von der Frau des Bürgermeisters gegründet wurde. Und der Bürgermeister ist natürlich ein Politiker für Fidesz. Seine Frau ist die Leiterin der Organisation und plötzlich kriegen sie alle Fördergelder vom Staat. Wenn sie sich beworben, dann gewinnen sie und diese Gelder werden benutzt, um die politische Kampagne des Bürgermeisters zu unterstützen.
Das heißt, man kann sagen, dass der Staat oder die Fidesz kann sagen, sie gibt Geld für die Zivilgesellschaft aus und sie gibt sie aber aus für Organisationen, die sie selber gegründet hat, wenn nicht direkt, aber dann doch über die Ehegatten, die Ehegattin oder über nahe Verbündete. Und damit wird sozusagen Geld in eine Zivilgesellschaft, eine regierungstreue Zivilgesellschaft gegeben, womit es ja wahrscheinlich per se gar keine Zivilgesellschaft ist.
Ja, das ist eine parallele Struktur. Es gibt inzwischen schon ziemlich viele solche Organisationen. Diese Organisationen machen meistens politische Arbeit für Fidesz, für die Regierungspartei einfach.
Okay, das hört sich alles ganz schön schrecklich an, aber wir müssen langsam mal was Positives auch entwickeln. Vielleicht hoffentlich positiv, aber das will ich dich fragen, nachdem wir noch ein bisschen Musik gehört haben von Mann Mann. Habe ich auch noch nie gehört. Was ist das? Wer ist das? Wie viel sind das?
Die sind eine amerikanische Band und ich weiß nicht einmal, was für einen Genre ich das nennen soll. Experimental Rock, vielleicht das ist die beste Bezeichnung. Sehr angenehme Musik. Ich habe sie ganz zufällig kennengelernt. Meine Schwester, also in meinen Teenagerjahren, ich wohnte noch zu Hause, meine Schwester hat Musik gehört, irgendwelche Playlists. Sie wusste auch nicht einmal, welches Lied gerade läuft. Und ich bin einfach ihrem Zimmer so vorbeigegangen und habe gehört, oh, was für angenehme Musik höre ich. Und sie wusste auch nicht, was das ist. Und wir haben dann recherchiert und das ist Mann Mann. Und seitdem, die sind eine meiner Lieblingsbands.
Ja, cool. Dann, ich vermute mal, viele kennen die Band, weil die hört sich relativ, also irgendwie hatte ich den Namen schon mal gehört, aber wir hören mal rein und ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Mann Mann mit Steak Knives. Wir sind zurück. Wir haben Mann Mann gehört mit Steak Knives. Und wir haben Balint da aus Budapest von der Organisation Zivilisation, die sich zur Aufgabe macht, die Zivilgesellschaft in Ungarn zu vertreten, zu vereinen, zu stärken. Und ich habe ja gesagt, vielleicht kriegen wir noch einen positiven Turn hin. Einerseits würde mich interessieren, wie es jetzt mit den Wahlen nächstes Jahr aussieht, aber als erstes würde ich gerne wissen, wenn du sagen könntest, was in den letzten Jahren in der Zivilgesellschaft funktioniert hat, was vielleicht auch Tipps sind für uns in Deutschland, wie man die Zivilgesellschaft stark, die Demokratie wehrhaft machen kann, was hast du für positive Beispiele oder für Tipps für uns?
Ja, vielleicht kann ich einiges Positives auch erzählen. Unsere Koalition ist 2017 entstanden, also wir sind schon seit 8 Jahren da. Was wir machen, ist, dass wir versuchen, Organisationen darauf vorzubereiten, dass sie die Kapazitäten haben, sich demokratisch zu engagieren, dass sie sich verteidigen können, wenn es dazu kommt, dass sie vorbereitet sind auf Hetzkampagne, dass sie gute interne Strukturen haben, dass sie eine stabile Arbeitsweise, dass sie wirklich gut sind daran, was sie machen, das wissen wir. Und wir wollen sie daran unterstützen, dass sie es einfach weiterhin auf einer guten Qualität machen können. Und es gibt sehr viele solche Organisationen in Ungarn. Also trotz 15 Jahren autoritären Trends in Ungarn gibt es immer noch sehr viele Organisationen, die sich engagieren, die sich äußern, die sich mit der Regierung kritisch auseinandersetzen, die Rechte von Menschen verteidigen, damit ich ein paar Beispiele nenne, wir haben wirklich mehrere Antikorruptionsorganisationen, wir haben grüne Organisationen, die unheimlich viel tun dafür, dass in vielen kleinen Gemeinden Investitionen, die Natur beschädigen sind, nicht zustande kommen oder so zustande kommen auf eine Art und Weise, dass es wirklich auch nachhaltig wird. Wir haben Organisationen, wir haben ein Bündnis, die machen super viel, um Menschen in einer Wohnkrise zu helfen. Wir haben Organisationen, die Asylsuchenden helfen, wirklich in allen Bereichen des Lebens gibt es eine Menge von Organisationen, die da sind, die helfen den Menschen, die auch geliebt sind, die bekannt sind. Propaganda wirkte nicht gegen diese Organisationen. Sie konnten sehr erfolgreiche Fundraising-Kampagnen machen, weil die Menschen haben gesehen, gerade weil sie attackiert wurden und weil man viel über diese Organisationen berichtet hat, auch wenn die Regierung das versucht hat, in einem negativen Licht darzustellen. Die Menschen haben gesehen, das ist doch etwas Wichtiges und sie haben unheimlich viel profitiert davon, weil sie haben mehrere Freiwillige, sie haben mehr Spenden, sie haben mehr Unterstützung, symbolische Unterstützung bekommen. Und diese Organisationen sind da und viele von denen sind bei uns in der Koalition da, wo wir uns mit den horizontalen Fragen beschäftigen. Also die sind sehr gut in ihren Feldern, sie haben die Expertise und wir zusammen sind viel stärker, wenn wir unsere Interessen vertreten wollen und irgendwie entgegenwirken wollen. All was, was in Ungarn passiert und wir können das einigermaßen doch schaffen.
Und es zeigt ja irgendwie auch Wirkung. Es zeigt Wirkung einerseits, dass die Organisationen da sind, dass sie noch existieren, dass sie die Angriffe überlebt haben, dass auch internationale Netzwerke da sind, dass es eine große Förder- und Sympathiewelle auch für die Zivilgesellschaft gibt. Das sieht man, konnte man sehr gut an der Bright sehen, die jetzt
im Sommer war. Nur eine sehr kurze Anmerkung. Wir machen Studien, wir machen Umfragen und schreiben dann Studien über die über unsere Erfindungen. Und die überwiegende Mehrheit in Ungarn denkt, dass die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Und ich denke, so 70% sind der Meinung, dass es eine Aufgabe ist der Zivilgesellschaft, jede Regierung zu kritisieren, sich kritisch einzustellen und Demokratie zu fördern. Also das ist die überwiegende Meinung der Menschen in Ungarn.
Und zum Beispiel, ist vielleicht nur ein Beispiel, aber dass im Sommer, Ende Juni, Hunderttausende von Menschen, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich die größte Demonstration, die es hier in Ungarn gab, zur Pride, kam, das ist ja vielleicht auch ein Beispiel, dass das Leben ist. Klar, das ist die Hauptstadt und es sind auch viele aus anderen EU-Staaten angereist, aber ich glaube, es ist schon ein Symbol. Und es scheint ja auch eine Entwicklung hin zu den Wahlen nächstes Jahr zu geben. Es scheint, dass die Leute auch müde sind von Fidesz. Gehe ich da richtig oder wie ist da dein Eindruck?
Ich würde die zwei Fragen getrennt behandeln, weil sozialer Druck gab es schon immer. Es gab immer Bewegungen, ziemlich starke Bewegungen. Nicht alle mit so riesengroßen Protesten, aber einige waren zum Beispiel eine Bewegung der Pädagogen, die das Kaputtgehen unseres Schulsystems gesehen haben. Und sie haben jahrelang protestiert und Streiks gemacht und viele Schüler haben mitprotestiert. Und das ist immer noch eine sehr starke Bewegung in Ungarn. Ich habe schon die grüne Bewegung erwähnt, die lokal sich einsetzen gegenüber Investitionen und Fabriken, die Natur kaputt machen. Und es gibt Pride auch. Also es gibt wirklich eine Reihe von Bewegungen, die die Regierung schon immer unter Druck gestellt haben. Und dazu kommt jetzt, und das ist davon, ich würde das davon trennen, aber die parteipolitische Landschaft hat sich auch geändert in den letzten 2 Jahren. Und es gibt jetzt eine starke oppositionelle Partei, die heißt TISA. Und die Leiter dieser Partei ist Peter Magyar, ein ehemaliger Fidesz-Mitglied übrigens. Das ist nicht irrelevant. Und er hat eine neue konservative, aber pro-EU-Partei gegründet. Und diese Partei ist jetzt ziemlich populär. Laut den meisten unabhängigen Umfragen ist er populärer als Fidesz.
Okay, und das könnte sogar heißen, dass er, weil er auch ein ehemaliges Fidesz-Mitglied ist, viel auch aus dem inneren Parteiapparat kennt, sich darüber kritisch äußert. Und vielleicht die Chance hat, wirklich nächstes Jahr gewählt zu werden. Er führt in den Umfragen.
Ja, also für die oppositionelle Wähler ist er eine positive Figur, weil er ja halt Fidesz kritisiert und sagt, dass er alles gesehen hat, wie Fidesz von innen funktioniert und er will das verändern, weil das ihm halt nicht gefällt. Er ist ein konservativer Mensch, aber er will das anders machen. Und er meint, dass das größte Problem ist die Korruption und er will Ungarn von Korruption, von der Korruption befreien. Also das ist sein größtes Versprechen und er ist eindeutig pro-EU kritisch, auch gegenüber der EU, aber pro-EU, nicht so wie Orban. Und das stellt die oppositionelle Wähler zufrieden. Und dass er so national konservativ ist, dass er von Fidesz kommt, dass er sich so wie der junge Orban präsentiert, das ist eher für die konservative Wähler positiv. Und so hat er ziemlich viele soziale Schichten vereinigt, die jetzt hinter seiner Partei stehen.
Da kann man nur hoffen, dass es aber nicht ein junger Orban ist, der sich dann auch zu einem richtigen Orban entwickelt. Aber wahrscheinlich ist momentan sowieso erstmal alles besser als das, was jetzt ist.
Mal sehen.
Mal sehen, ja. Man muss kritisch bleiben. Dazu ist die Zivilgesellschaft da. Und dieses Mal sehen muss ich leider schon auch als ein Schlusswort sehen, weil wir jetzt schon sehr viel gequatscht haben und wir viel erfahren haben, aber wir jetzt dem Ende näher kommen. Balint, vielen, vielen Dank. Aber du hast uns noch einen Song mitgebracht. Wir haben noch eine Minute. Wir können uns noch mal kurz erklären. Und jetzt lese ich das vor und das wird wahrscheinlich die Katastrophe. Du musst das kurz dann noch auflösen. Das Lied heißt Levegött. Das kriege ich gerade noch so hin. Und die Band oder die Person heißt Chak Neke Dix Klani. Habe ich fast richtig gesagt, oder?
Nein. Nein, es tut mir leid. Aber du hast um ein ungarisches Lied gebeten.
Super, genau.
Und zu deinem Pech ist diese Band, ja, sie haben einen komplizierten Namen, Csak Neked Kislány.
Fast, genau. Aber schöne ungarische Musik mit ungarischen Texten.
Genau. Die Texte sind von einem berühmten ungarischen Dichter, Attila József vom 20. Jahrhundert, sehr populär in Ungarn. Und sie haben ein Lied geschrieben zu diesem Text. Ich finde es einfach sehr schön.
Vielen Dank. Vielen Dank, Balint, dass du hier bist, dass du uns ein bisschen was zu Ungarn erzählt hast. Und ich bin sehr beeindruckt, wie die Zivilgesellschaft aktiv bleibt in Ungarn, wie sie trotz dieser Repressalien irgendwie aktiv ist, wie sie weiter besteht, sich nicht unterkriegen lässt, mit Netzwerken arbeitet. Ich glaube, das ist uns ein Vorbild auch für die zukünftige Arbeit in den nächsten 5, 10 Jahren, die, glaube ich, auch hier sehr schwierig sein wird. Danke, dass du da warst, und wir hören das Lied, dessen Bandname ich nicht aussprechen kann.
Danke für die Einladung.
Tschüss.